SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 17. und letzte Folge des Romans Miss Island von Olthir Ava Olafsdottir. Sie ziehen weiter, Hekla und Jonsson, jetzt als frisch verheiratetes Ehepaar. Wir passen aufeinander auf, erklärt Hekla ihrer Freundin Isay in einem Brief. Ich bin stark und er ist verletzlich, aber er beschützt mich auf seine Weise. Mittlerweile sind die beiden irgendwo im Süden angekommen. Es liest Lynn Reusse.
Das kalte Bettzeug ist klamm und der Schrank ist voller Kleiderbügel. Mein Mann hängt sein Jackett auf einen davon, knöpft sein Hemd auf und legt sich aufs Bett. In der brütenden Hitze hört man jedes Geräusch. Ein Gespräch auf der Straße, zwei Stockwerke tiefer, klingt so, als würde es einem ins Ohr geflüstert. Irgendwo am Ende der Straße singt ein Mann. Ich öffne die Fensterläden. Die Gasse ist so schmal, dass man nur ein winziges Stück vom Himmel sehen kann. Auf einer quer über die Straße gespannten Wäscheleine hängt die Bettwäsche der Pensionsgäste zum Trocknen. »Du kannst später einen anderen Mann heiraten«, höre ich Jonsson vom Bett aus sagen. Ich drehe mich um. »Ich will keinen anderen Mann«, erwidere ich. Ich lege mich neben ihn aufs Bett. »Du bist der einzige Mann, der keine Anforderungen an mich stellt.« Er liegt auf dem Rücken, die Arme an den Seiten ausgestreckt, seine Handflächen sind geöffnet. Ich streiche mit dem Finger an der Lebenslinie entlang. Sie ist kräftig, endet aber abrupt. »Glaubst du, dass wir das überleben?«, fragt er. »Ja, das tun wir. Wenn nicht wir beide, dann zwei andere.« Er steht auf. »Ich habe meiner Mutter geschrieben, dass ich jetzt ein verheirateter Mann bin. Meine liebe Hekla, bitte nimm es mir nicht übel, wenn ich meine Hekla schreibe, denn du hast und wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich hoffe, dass Isay mir die richtige Adresse gegeben hat. Mein letzter Brief an dich kam mit einem unbekannt verzogen Vermerk auf dem Umschlag zurück. Inzwischen bin ich froh, dass du diesen Brief nicht erhalten hast, denn er war viel zu sentimental. Damals war noch nicht viel Zeit seit deiner Abreise vergangen und der Brief war recht wehleidig. Meine Gedanken drehten sich nur um dich. Mittlerweile hat sich meine Situation insofern verändert, als dass ich ein Mädchen aus Myrdalur kennengelernt habe und als Taxifahrer arbeite. Ich schreibe keine Gedichte mehr, denn ich habe nichts zu sagen. Stattdessen fahre ich die Dichter von der Kneipe nach Hause. Meistens arbeite ich in 12-Stunden-Schichten, manchmal auch am Wochenende. Ich habe im Mokka von deinem Manuskript gehört. Aoki Kwangil und ein paar andere hatten es gelesen. Aoki hat das Manuskript vom Nachbarn seiner Schwester bekommen, der den Korrekturleser des Herausgebers kennt. Dir möchte ich Folgendes sagen, Hekla. Du hast Talent. Du hast Mut. Selbst wenn ich kein Dichter mehr bin, erkenne ich gute Literatur. Ich werde dich nie vergessen. Dein Freund für immer, Stagadur Pietosun. Ein Loch tut sich auf in der Nacht. Mein Ehemann benutzt das eine Kissen und ich das andere, aber das Laken teilen wir uns. Manchmal liegen wir beide auf dem Rücken, oder er liegt auf dem Rücken und ich auf dem Bauch, oder ich auf dem Rücken und er auf dem Bauch. Manchmal drehen wir einander den Rücken zu. Es kommt auch vor, dass ich ihn umarme wie eine Schwester einen Bruder, oder er mich umarmt wie ein Freund einen Freund. Dabei legt er nie seine Hand auf die weibliche Brust auf der anderen Bettseite. Wenn ich aufwache, kann es trotzdem einen Moment dauern, bis mir wieder einfällt, dass neben mir ein Männerkörper liegt, den nur Männer berühren dürfen. Einmal wache ich nachts auf und mein Ehemann ist nicht da. Ich schlafe wieder ein und als ich wach werde, steht er im Zimmer und schaut mich lächelnd an. Er reicht mir eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Wir helfen einander, das klamme, zerknitterte Laken auszubreiten, über die Matratze zu spannen und die Ecken festzustecken. Der Himmel ist genauso blau wie gestern. Und Dear Youth Johnson schlägt vor, eine alte Kirche zu besichtigen. In der Kirche riecht es modrig, wie in einem alten Kartoffelkeller. Er geht vor mir her und bleibt vor einem Gemälde von einem jungen Mann mit schulterlangen goldenen Locken stehen, der die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden hat und hinauf in den Himmel blickt. Sein wundervoller Körper ist von einer Vielzahl von Pfeilspitzen durchbohrt. Ich lege meinen Kopf auf Dear Youth Johnsons Schulter. Einen Heiligen kann man nicht berühren, ohne sich die Finger zu verbrennen, sage ich. Er betrachtet das Werk. Ich wünschte, ich wäre normal, Heckler. Ich wünschte, ich wäre nicht ich. Als wir in die Pension zurückkommen, erfahren wir von der Wirtin, dass ein Zimmer auf der anderen Seite mit Blick auf die Berge frei geworden ist. Sie sagt, sie werde es uns überlassen, da wir uns auf Hochzeitsreise befänden. Sie sitzt immer noch mit ihrem Mann vor dem Fernseher, schon seit wir das Haus verlassen haben, und ich bekomme mit, wie sie ihn fragt, ob er einen Pfirsich möchte und ihm dabei auf einer Messerspitze ein Stück hinhält. Erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Hinter der Pension befindet sich ein kleiner Hinterhofgarten mit ein paar Plastikstühlen und einem Tisch. Dorthin gehe ich mit meiner alten Schreibmaschine, um John Jon nicht zu wecken, der letzte Nacht spät nach Hause kam. Ein rosa Lichtstreifen prangt am Himmel und hoch oben in der Luft nieselt es aus einer weißen Wolke, die verschwunden ist, als ich das erste Blatt aus der Schreibmaschine ziehe. Der Mann der Wirtin schlendert in einem weißen Unterhemd an mir vorbei und nickt mir zu. Schriftstellerin, sagt er. Das ist eine Feststellung, eine Schlussfolgerung. Er hat mehrere Tage darüber nachgedacht. Du bekommst langsam Farbe, tönt es vom Bett, als ich zurück in unser Zimmer komme. Du kriegst überall Sommersprossen. Du wirst golden.
Ich bekomme langsam Farbe vom vielen Buddeln im Sandkasten, schrieb Issei im Sommer, obwohl es immer windig ist und die Sonne kalt. Thorgedür war den ganzen Sommer verschnupft.
Meine liebe Issei, die Hitze dringt durch jeden Spalt. Auch die Nächte sind warm, obwohl die Böden eiskalt werden. Ich habe verschiedene Früchte probiert, die es zu Hause nicht gibt, zum Beispiel Weintrauben und Pfirsiche. Vielleicht eröffne ich einen Großhandel und importiere Obst für Thorgidyr und Katla, wobei das wohl ein hoffnungsloses Unterfangen wäre, solange alle Devisen für Kraftstoff für die Fischereiflotte draufgehen. Gestern haben wir Tintenfische gegessen. Die sind zäh wie Gummi. Ich schreibe 8 Stunden am Tag. Kurz bevor die Dunkelheit unvermittelt hereinbricht, ist der Sinn am klarsten. Wie in Marmor gemeißelt. John Jon gibt sich mehr Mühe als ich, die Einheimischen kennenzulernen. Letzte Nacht träumte ich, es gäbe zu viele Wörter in der Welt, aber zu wenige Körper. Wir bleiben so lange hier, bis uns das Geld ausgeht. PS. Ich habe einen Brief von Stargardieu bekommen. Er schreibt, er habe gehört, mein Manuskript sei im Umlauf. Jenes, das auf See verloren ging. Und mehrere Leute hätten es gelesen. Ich bin schon sehr weit mit einem neuen Roman und der ist anders als alles, was ich bisher geschrieben habe. Ich gehe davon aus, dass er genauso wenig einen Verleger finden wird wie meine anderen Manuskripte. Frieden. Als mein Ehemann nach Hause kommt, bringt er eine Flasche Wein mit. Er stellt sie auf den Tisch, zieht eine Sonnenbrille aus der Tasche und reicht sie mir.
Für dich?
Ich klappe mein Buch zu. Die Gläser hat er sich bei der Wirtin geliehen. Es gibt Neuigkeiten.
Martin Luther King bekam gestern den Friedensnobelpreis verliehen.
John John saß mit den Wirtsleuten vor dem Fernseher und die Frau half ihm, die Meldung zu verstehen. Schwarz, wiederholte sie mehrmals und zeigte auf ihren Rock. Frieden.
Wusstest du, Heckler, dass schon einige Homosexuelle den Literaturnobelpreis bekommen haben? Selma Lagerlöf, Thomas Mann, André Gide, zählt er auf.
Er küsst mich nicht mit dem Kusse seines Mundes.
Du liest die Bibel?
Fragt John John irritiert. Ja, sie lag in der Nachttischschublade.
Verstehst du denn die Sprache?
Nein, aber ich kann das Hohelied Salomos auswendig. Ich lege das Buch zurück an seinen Platz. Mein Vater hat mir geschrieben, sage ich, und zeige auf einen Umschlag, der auf dem Tisch liegt. Er steht auf und kommt zu mir.
Will er wissen, ob ich meiner männlichen Rolle gewachsen bin?
Ich fische den Brief aus dem hauchdünnen Umschlag und falte ihn auseinander. Er schreibt, er habe von der Veränderung meiner Verhältnisse gehört und fragt, ob es bei dieser Partie keine Komplikationen gäbe. Ich stocke. Er sagt, wir seien ein schwer vorstellbares Paar. Mein Ehemann setzt sich aufs Bett und vergräbt das Gesicht in den Händen.
Verzeih mir,
höre ich ihn in seine Handflächen murmeln. Verzeihen? Was denn?
Verzeih mir, dass ich nicht der Mann sein kann, den du brauchst, dass ich keine Frau lieben kann.
Er geht zum Kleiderschrank, holt ein gelbes Hemd heraus und zieht es an. Während er es zuknöpft, starrt er mich an.
Manchmal denke ich an Frauen und deren Körper, an dich, für einen kurzen Moment. Aber dann denke ich wieder an Männer und deren Körper.
Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, aber ich fand ihn nicht. Mitten in der Nacht wache ich auf und taste im Bett nach meinem Ehemann. Ich bin allein. Ich schlummere wieder ein. Als ich am Morgen aufwache, liegt er neben mir. Vollständig bekleidet. In derselben Kleidung wie gestern. Hinter den Fensterläden lässt sich der Tag erahnen. John John setzt sich auf und starrt vor sich hin in die Dunkelheit. Ich stehe auf und öffne die Fensterläden. Er ist übel zugerichtet und sagt, er sei in eine Schlägerei geraten, unten am Bahnhof. Die Polizei sei gekommen und habe mehrere Männer in den öffentlichen Toiletten verhaftet. »Bringst du dich etwa in Gefahr?«, frage ich. Er scheint darüber nachzudenken.
»Ich kann mich nicht vernünftig verhalten, Heckler«, antwortet er schließlich.
Ich frage ihn, wie das vor sich geht, wenn er loszieht und andere Männer trifft.
Man signalisiert ihnen, dass man interessiert ist. Das ist alles. Ganz unkompliziert. Ich setze mich zu ihm. Die meisten Männer, mit denen ich mich treffe, sind verheiratet.
So wie du. Er blickt mich an.
Ja. So wie ich.
Also versteht ihr euch, sage ich.
Ich gebe ihnen das, was sie bei ihren Frauen nicht kriegen.
Mit dem Unterschied, dass du nicht mit deiner Frau schlafen musst.
Er hält sich mit beiden Händen den Kopf.
Ich weiß, dass ich dir nichts bieten kann, Heckler.
Er steht auf und zieht seine zerknautschte Hose und sein Hemd aus. Dann wäscht er sich mit kaltem Wasser am Waschbecken in der Ecke das Gesicht. Ich merke, dass er mich im Spiegel anschaut. »Worüber denkst du nach?«, frage ich.
»Über dich und dein Buch. Und ob ich eine Nebenfigur oder eine Hauptfigur darin bin. Und über einen Mann, den ich gestern getroffen habe. Und über meine Mutter und was sie wohl gerade macht. Und über einen Traum, den ich letzte Nacht hatte.«
Er dreht sich zu mir um.
Der Traum war wie eine Erinnerung an einen Wintertag in Dahlir. Alles war so rein, alles war so weiß, strahlend weiß. Es war windstill, Heckler. Und das Merkwürdige war, dass es warm war. Es herrschte Stille, absolute Stille. Als wäre ich tot.
Das, was nie geschah. Ich sitze am Tisch und glaube, dass er noch im Bett liegt, aber dann steht er plötzlich direkt neben meiner Schulter und schaut zu, wie ich schreibe. Ich drehe mich um.
»Worauf freust du dich?«, fragt er.
Ich freue mich darauf, das Buch zu beenden, das ich gerade schreibe.
»Und dann?«
Mit dem nächsten Buch anzufangen.
Und dann?
Noch ein Buch zu schreiben.
Und wenn du damit fertig bist?
Ich zögere. Ich weiß es nicht. Und du? Er geht zum Fenster und kehrt mir den Rücken zu.
Mach uns in deiner Geschichte zu Liebenden, Heckler. Lass das geschehen, was nie sein wird. Lass Wörter zu Fleisch werden. Mach mich zu einem Vater, damit ich etwas hinterlassen kann.
Die Welt wird nicht ewig so sein, entgegne ich.
Dass Schwule frei sein werden, ist genauso unwahrscheinlich, wie dass Menschen auf dem Mond spazieren gehen, Heckler.
Ich ziehe das letzte Blatt aus der Schreibmaschine und lege es umgedreht auf den Stapel. Es ist Seite 236. Dann stehe ich vom Tisch auf und gehe zu ihm. Er blickt mir ins Gesicht.
Auch wenn die Welt keinen Platz für einen Schwulen hat, Heckler, dann hat sie Platz für eine Schriftstellerin.
Lass uns schlafen gehen, sage ich. Morgen fühlst du dich besser.
Morgen ist in 7 Minuten, erwidert er.
Meine liebe Heckler, endlich sind wir nach Sogamiri gezogen. In unserem Viertel stehen lauter halbfertige, unverputzte Häuser mit Scharen von Kindern. Wir wohnen in dem einzigen Raum, der fertig verputzt ist, und ich koche auf einer Herdplatte in der Waschküche. Immerhin ist das Badezimmer fertig. Es hat gelbe Fliesen. Lidur hat es gefliest und ich durfte die Farbe aussuchen. Wir haben noch keine Innentüren und im Wohnzimmerfenster klebt Plastikfolie. Neben uns ist eine Baugrube voll mit gelbem Wasser. Ich habe große Angst, dass Forgirdur hineinfällt und lasse sie nicht aus den Augen. Ende des Monats bekomme ich in der Küche einen Herd und ein Spülbecken. Nächsten Sommer wollen wir Rasen legen und ich träume davon, rund um das Grundstück Sträucher zu pflanzen, am besten Johannisbeeren und von einem Blumenbeet. Am liebsten hätte ich Mohnblumen. Deine Freundin, Issei.
Der Körper der Erde.
Erst hört man ein sonderbares Pfeifen. Nicht unähnlich dem Winseln eines Tieres oder heulendem Wind, der im Winter gegen ein undichtes Fenster drückt. Und dann geht ein Ruck durch die 400 Jahre alten Holzdielen der Pension, gefolgt von einem Dröhnen als hätte jemand eine Herde von 40 Pferden aufgeschreckt, die plötzlich über einen kahlen Lehmboden galoppieren. Die Erde bebt unter ihren Hufen, alles jagt davon. Der Kleiderschrank wackelt und ich sehe ihn flach aufs Bett fallen. Die Gardinenstange stürzt hinunter, die Fensterscheiben vibrieren, in der Erde hat sich ein Riss aufgetan. Man hört ein Krachen, als bräche eine Wand ein. Ich liege auf der Wiese und kaue auf einem Grashalm. Da kommt Mama herausgelaufen. Als wir nach dem Erdbeben wieder ins Haus gehen, stehen alle Küchenschränke offen und zwei Bingo Gröndal Porzellantassen mit weißen Vögeln und vergoldeten Rändern liegen zerbrochen auf dem Küchenfußboden. Ich schnappe mir die Schreibmaschine und das Manuskript und stürze hinaus.
Liebe Heckler, es war ein schroffer Winter. Nun ist ein weiterer heftiger Schneesturm mit bitterkaltem Frost aus Osten hereingebrochen. Dein Bruder hat beim Vorderblottfest ein Mädchen kennengelernt. Aber es war nur von kurzer Dauer, denn sie gab ihm den Laufpass. Bald geht die Fangsaison zu Ende. Surtsey eruptiert noch immer. Dein Vater. Liebe Heckler, ich danke dir für das Manuskript. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen und war unterdessen nicht ansprechbar. Ich hatte es im Taxi dabei, damit ich zwischen den Fahrten weiterlesen konnte. Ich war verwundert über deine Bitte, meinen Namen auf dem Buchumschlag verwenden zu dürfen. Dennoch verstehe ich sehr gut, dass du das Buch herausbringen möchtest. Zuerst fand ich es absurd, mir dein Werk anzueignen. Doch nach gründlicher Überlegung und Rücksprache mit meiner Freundin Saidis bin ich bereit, deinem Wunsch nachzukommen. So wird es nun mein Buch sein. Stargardur, Peterson.